Unaufgeklärt.
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 Hört ihr mich? Aber hört Micha mich auch?
Ich höre dich auch, ich bin nur stinksauer, es sind schon wieder 7, 8 Minuten.
Digga, ich bin seit 11 nach hier und habe irgendwelchen Technik-Scheiß. Ja, und verkackst es. Pass mal auf, mein Freund, es reicht mir wirklich.
So, außerdem, lass uns das jetzt professionell runterspulen.
Wir haben gesagt, ich habe eine Stunde Konto gut noch, dann nimm von mir aus, nimm die 18 Minuten, es ist für mich okay. Ist ja nicht so, dass du nicht auch schon mal technische Probleme hattest und wir deswegen irgendwie später angefangen haben.
Für alle, die überhaupt nicht wissen, wo sie gelandet sind, sie sind hier bei Gewaltfreie Kommunikation mit Bobby Serrano und Michael Fritz. Ja, schön. Heute. Wie geht's dir, Bobby?
Oh, ich kann ja nicht jedes Mal irgendwie sagen, dass ich irgendwie genervt bin. Aber ich bin ein bisschen genervt. Nicht von der Technik, von der Welt heute.
Warum? Willst du es transparent machen?
Keine Ahnung. Spätestens seit ich Raul Krauthausens Reel gesehen habe, war der Tag für mich gelaufen. Aber eigentlich war er schon vorher gelaufen, als ich mich mit dieser Metzelda-Nummer befasst habe. Das hat mich aufgeregt.
Hat dich aufgeregt? Warum jetzt? Also willst du es, kannst du mir wahrscheinlich denken, ne?
Ja, ich finde einfach 10 Jahre auf Bewährung ohne irgendwelche Auflagen.
10 Jahre?
Ja, aber auf Bewährung. Nein. Und halt keine Auflagen, kein Geld. Kein...
Nein, aber 10 Jahre kannst du gar nicht auf Bewährung kriegen. 1 Jahr auf Bewährung oder 10 Monate.
10 Jahre Knast auf...
Hey Bobby, ich hab dir gesagt, lass das Marihuana. Zu viel davon ist echt nicht gut.
Ich versuche dir gerade mein Leid zu klagen und hier ein gesellschaftliches Problem anzudeuten. Und du,
ja, Marihuana auch ein gesellschaftliches Problem.
Ja, aber es ist heute nicht das Problem.
Okay.
Ist doch egal. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, danke.
Aber er hat 10 Monate bekommen.
Nein, 10 Jahre auf Bewährung.
Auf gar keinen Fall, du kannst gar nicht 10 Jahre auf Bewährung bekommen, behaupte ich. Ich glaube, du kannst maximal 2 Jahre auf Bewährung bekommen.
Pass auf. Ich google das nochmal.
Ja, google. Ja. Nein, nicht googeln, Mann.
Ich baue einen Baum eben dabei.
Genau, Baum.
Ja.
Wir bleiben und live und direkt dran. Mhm. Ich versuche es zu moderieren. Bobby Serrano sucht seinen kaputten Laptop. Bobby Serrano gibt ecosia.org ein.
Wie schreibt man das nochmal? Er googelt, wie man das schreibt.
Nein, er googelt gar nicht, sonst muss er wieder spenden. ecosia.org.
Okay. Ja. Ich bin schon längst bei Metzelda suchen. Ich bin so aufgebracht. Also das Urteil, Richterin, er muss jetzt 2 Jahre straffrei bleiben.
Junge. Also Recherchen und Archiv wirst du nicht mehr.
Was? Nee, definitiv nicht.
Wow. Darf ich parallel machen? Ist das für dich okay? Nicht, dass dein Ego oder so.
Das ist für mich völlig in Ordnung, aber.
Ecosia.
Wenn ich ehrlich bin, bin ich dabei hängen geblieben bei der Schlagzeile.
Ja, hängen geblieben, ja.
Kevin Kurani regt sich über Urteil auf. Und dann habe ich erst gelesen und dann habe ich es irgendwie überlegt. Ich bin auch echt müde. Komm, mach's eben. Also ich glaube, es sind 10 Jahre und 10 Jahre auf Bewährung, es wird doch überall.
10 Jahre auf Bewährung, da hätte sich keiner beschwert, sag ich.
Es beschwert sich ja auch keiner. Wo meinst du?
Doch, es haben sich Leute bestellt. Poldi hat sich beschwert.
Ja, Kevin auch. Ich beschwere mich auch.
Du beschwerst dich auch.
Ja. Hast du es jetzt gefunden? Bist auch nicht Bob Andrews für Recherche.
Ja, ich bin bei Fokus. Auf jeden Fall kann ich das nicht empfehlen.
Ja.
Schuldspruch gegen Christoph Metzelda eingelegt. 10-monatige Bewährungsstrafe.
10 Monate?
Ja, der muss 10 Monate.
Ach so, 10 Jahre. Ja. Okay, Entschuldigung. Ist mein Fehler. Hätten wir uns alles sparen
können. Aber ist kein Problem. Digga, so haben wir 5 Minuten Podcast-Zeit. unfassbar. Ja. Es war vielleicht die aufregendste.
Und ihr habt alle zugehört.
Oh, was ist mit eurem Leben kaputt? Ja. Warum tut ihr euch das an?
Ja, jedenfalls, das hat mich genervt. Wenn man hat so viel Geld, Alter, nimmt ihn doch wenigstens noch ein bisschen Geld ab und steckt es in Projekte, die irgendwie dafür so Opferaufarbeitungsscheiß ist. Ja, was weiß ich, Alter. Es gibt bestimmt genug Leute oder Projekte, die am Hasseln sind und sich genau mit dem Thema beschäftigen. Und der Mann hat, also, ne? Soll nicht rumheulen da. Ich habe mein Herz seine Existenz irgendwie und lebt zurückgezogen. Es nervt. Es nervt mich einfach.
Verstehe ja. Ich.
Weißt du, ich hab ja mal als Sozialarbeiter gearbeitet. Da gab es obdachlose Jugendliche, die haben ihre Tickets nicht bezahlt bei der S-Bahn, ne? Die mussten teilweise 2 Jahre in den Knast, so, weil sie es nicht bezahlen konnten. Das ist irgendwie ein bisschen egal. Komm, lass zum Thema. Das ist wahrscheinlich genauso aufregend jetzt für mich. Ey, man trinkt nicht im Podcast.
Oh, ich muss auch was trinken. Ich bin auch müde, deswegen trinke ich hier eine Afrika-Cola. Ja,
ich auch. Ich trinke.
Trinkst du auch eine Afrika-Cola?
Nee, eine Spezi.
Eine Spezi.
Ja. Also, welches SDG haben wir heute, mein Freund?
Oh, ich weiß ja nur den Gast. Aber warte. Nee.
Ich weiß ja nur den Gast. Du hast mich vor 2 Tagen extra 16, gefragt, welche.
16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen.
Jawohl.
Ich kose ja nicht mehr, ich gucke in WhatsApp-Verläufen nach.
Ja, das ist doch super. Und was ist unser Schwerpunkt bei der ganzen Geschichte? Also was ist das Thema?
Ja, interessanterweise starke Institutionen vor allem viel. Gerechtigkeit und Frieden, eigentlich alle 3 Themen.
Ja.
Der Gast ist schon ein sehr...
Ich meine, wir wollen ja auch über was Spezielles wir haben immer auch noch ein Thema. Ich meine, du solltest mir jetzt nicht nochmal sagen, was das SDG bedeutet, sondern... worüber wir mit Pablo reden wollen. Oh, jetzt habe ich den Gast geklaut.
Sorry. Ja, wobei Pablo sein bürgerlicher Name ist. Ich glaube, unter Pablo kennen ihn gar nicht so viele Menschen. Nee.
Oh.
Der heißt schlechter Schüler auf Französisch, um nicht jetzt schon seinen Namen zu sagen.
Ah, das heißt schlechter Schüler tatsächlich?
Mhm. Hast du kein Französisch gehabt in der Schule? Warst du in der Schule?
Ich war in der Schule und ich hatte in der 4. Klasse Französisch.
In der 4. Klasse warst du auf einer hochbegabten Schule, oder was?
Klar.
Da bricht der selber zusammen.
Nee, ich hab da zufällig an der Grenze von Frankreich gewohnt und zumindest sehr nah. Und dann hatte man in der Grundschule schon Französisch. Wo hast aber du denn da gewohnt? Ich erst Karlsruhe.
Oh ja. Karlsruhe, was ist heute in Karlsruhe passiert? Leute wissen jetzt wirklich, an welchem Tag wir aufgenommen haben. Ist ja egal, wir machen es einfach transparent. 30. April ist heute. Es ist 20.32 Uhr. Und was ist heute in Karlsruhe passiert? Gestern?
Gestern weiß ich absolut überhaupt nicht. Also falls du jetzt auf Fußball anspielst, das ist nicht in Karlsruhe passiert.
Nee, das war vor 4 Jahren. Das war ein richtig geiles Spiel, ne? Weißt du noch?
Was?
Ah nee, scheiße, das seid ihr aufgestiegen, ne?
Ach, das meinst du, wo nee, Dias halt
nicht
den
abgestiegen.
Freistoß
ja,
nicht abgestiegen.
Ätzend, Alter.
Das war super. Aber gestern haben sie gegen KSC 1-1 gespielt und damit sich wohl den Aufstieg, hey, wer hätte es gedacht, vermasselt.
Nein, aber hier Klima und so. Gab doch ein Urteil vom obersten Gericht.
Sag's mir, ich hab's nicht mitgekriegt.
Ja, ist auch nicht so wichtig.
Ich hab mich über Marcel aufgeregt.
Ist auch nicht so wichtig, ist nur die Zukunft von uns so. Welt, okay. Aber wir werden ja über das Klima nochmal sprechen. Also wir sprechen heute mit Pablo, a.k.a. Schlechter Schüler, a.k.a.
Malif, spricht man das so aus?
Wow. Wann hattest du nochmal, wie lange hattest du Französisch?
Ja, wie ist 4. Klasse, sag's mir doch einfach.
Mal élevé.
Mhm. Ah, das macht Sinn.
Mal heißt schlecht und élevé heißt Schüler.
Ah, très bien.
Aber das ist auch, ist ganz lustig, weil ich war ja bestimmt auf 150 Konzerten von ihm. Und ich habe ihm irgendwann mal erzählt, was ich mitsinge bei teilweise seinen Texten auf Französisch. Und er ist komplett im Boden, ist er zerbrochen weil es halt überhaupt gar keinen Sinn macht. Also es ist nicht mal Französisch, was ich da mitsinge. doch, wir sprechen ja zum Glück nicht über Musik, also vielleicht auch ein bisschen über Musik, sondern vor allem über sein Engagement. Mhm. Und ja, es wird spannend, weil ich glaube, also ich weiß ja viel über ihn und kenne ihn sehr gut und wir sind ja auch sehr, 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 sehr eng miteinander befreundet. Und trotzdem gibt es, glaube ich, so ein paar Fragen, wo ich nicht die Antwort genau kenne.
Okay. Und, aber wir wollten schon auch im Tiefen schon auch so die Polizeiarbeit anschneiden, ne?
Natürlich, absolut. Ja,
das ist unser Hauptthema. Wir wollen hier so richtig über Polizei ablästern, ne? Deswegen bin ich heute echt ein bisschen motiviert, muss ich sagen.
Also den ganzen jetzt Tag bist du
gedacht,
motiviert.
Oh, ich habe den ganzen Tag gedacht, heute Abend wieder Podcast aufnehmen. Da muss ich mich zusammenreißen. Ach nee, wir reden ja über die Polizei mit Pablo.
Ja, du weißt aber auch, ne, ich meine, Bobby Serrano, a.k.a. wohnt ja in der Straße 75.
Digga, das ist nicht dein Ernst.
Hey, aber was glaubst du, wie die dich auf dem Kicker haben werden nach der Sendung?
Ja, Verfassungsschutz wird mich verfolgen. Gut, dass die erst, die kommt ja dann, warte mal, in...
Die haben jetzt auch die Leerdenker, wie mein Schwager zu den Querdenkern sagt.
Leerdenker ist auch gut.
Finde ich auch super. Die haben sie jetzt auch endlich. Ich meine, Böhmermann hat erst vor einem Dreivierteljahr die komplett auseinandergenommen und die finanziellen Ströme.
Ich einer von diesen Leerdenkern hat auf Crashies und meine Atelierscheibe kein Lockdown gesprüht.
Ja. Woher weißt du, dass es ein Leerdenker war?
Weil die den gefasst haben, er hat die ganze Straße angesprüht.
Oh.
Dann haben sie ihn relativ schnell gepackt und ja, war Ausgangssperre und keine Maske und dann hat er wohl auch noch ein paar Parolen von sich gegeben und jetzt ist der Verfassungsschutz an ihm dran. Deswegen, das wurde mir heute so mitgeteilt.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen...
Droppen wir die Werbung hier, würde ich sagen.
Seit Staffel 1 von Unaufgeklärt ist Hashtag 17 Ziele unser Partner. Wir arbeiten uns an den Sustainable Development Goals, Kurzform SDGs, ab. Genauso wie 17 Ziele. Denn wären diese 17 Ziele erreicht, wäre die Welt deutlich besser. Und ihr geht jetzt einfach auf die Website von 17ziele.de und schaut euch die To-Dos an. Denn das ist dann nämlich auch ein Wortwitz, den ihr erkennen werdet. To-Dos, nämlich T-U-D-U, *S geschrieben. Guckt auf die Website und werdet aktiv für eine bessere Welt. Und vielen Dank, dass 17ziele.de an diesen Podcast geglaubt hat und mit uns gemeinsam für die Einhaltung all dieser 17 Ziele sich jeden Tag engagiert.
Okay, gut. Dann lass doch Pablo jetzt reinholen.
Ja, Mann.
Ich bin auch da, hallo.
Hi, noch am Essen?
Ja, Entschuldigung, ich dachte, ja, ich fange noch nicht an.
Ja, ich kann auch noch was essen.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast über Essen und Fressen mit Bobby Serrano und Pablo Charlemont.
Yes, wer isst gerne, wer frisst gerne?
Wer isst gerne, wer frisst gerne? Ey, Pablo, wir müssen aufpassen, dass wir nicht abdriften.
Ja, klar. Ich bin auf das eingestiegen, was ich höre, was ihr sagt und gebe meinen Senf dazu.
Ja, ich habe schon in der Ankündigung transparent gemacht, dass wir uns sehr, sehr gut kennen.
Ja.
Für all die Leute, die dich gar nicht kennen, weil meine Aufgabe ist es immer, ich habe sehr viele Aufgaben in dem Podcast, muss ich sagen.
Okay,
wir versuchen das Beste. Und eine der Aufgaben ist, die Gästinnen vorzustellen.
Okay.
Und da ich die meisten Aufgaben nicht selber machen möchte, weil andere sie besser erledigen könnten, willst du dich mal vorstellen, wer du bist, wie du dich vorstellst, ist auch für mich interessant.
Okay, mache ich gerne. Mein Name ist Pablo, wie du ja schon gesagt hast, Pablo Charlemont. Mein Künstlername ist Mal Elvé. Und ja, ist eigentlich eine gute Frage, wie stelle ich mich vor? Ich bin Musiker unter anderem, ich nenne mich aber selbst Musiker und Aktivist, weil ich beides gleich wichtig finde in meinem Leben und auch beides versucht zu kombinieren. Also ja, ich sehe mich als Mensch, der versucht, die Welt zu verändern, sowohl mit Musik als auch mit verschiedenen anderen Aktionsformen. Das schon seit sehr, sehr langer Zeit, seitdem ich 12 bin, mache ich das Ganze schon. Ich habe damals die Band Ivy Revolté mitbegründet. Das sagt vielleicht mehr Leuten was als mein Solo, als meine Solo-Karriere. Genau, mit der schönen Familie war ich 18 Jahre lang unterwegs. Dann haben wir uns 2017 aufgelöst und ich habe dann entschieden, nach einer Pause von einem Jahr habe ich entschieden, weiterzumachen. Also quasi auch wirklich aktiv Musik weiterzumachen. Davor war für mich schon klar, dass ich weiterhin auf Demos und so weiter Musik machen werde. So viel erstmal zu mir. Ich bin bald 38 Jahre, dieses Jahr werde ich 38. Was vielleicht alle anderen Fragen kommen ja dann noch, ne? So hätte ich mich jetzt mal vorgestellt.
Ja, ja, du, also so Fragen stellen wir dir schon hier in dem Podcast. Du hast ja, du hast Demos gerade angesprochen. Gab es eine Demo, zu der du nicht als Aktivist / Musiker gegangen bist, auf der du quasi nicht performt hast, wenn du Zeit hattest? Also quasi, gab's mal eine Demo, wo du abgesagt hast, quasi, um die Frage ganz einfach zu stellen?
Ah, jetzt verstehe ich. Gab's eine Demo, die ich abgesagt habe, als privat und als Musiker oder egal?
Egal, ja. Wenn du Zeit gehabt hast.
Wenn ich Zeit gehabt habe, nee.
Ja, genau, geil. Das muss man erstmal von sich sagen. Es gibt ja diese Aussage, dass 10.000 Stunden man in etwas braucht, um so eine Art Mastery zu erlangen. Ne? Ich weiß nicht, ob du mal gehört hast. In was hast du eine Mastery? Also Bobby zum Beispiel safe im Marihuana rauchen, ja?
Ja, was ist los mit dir? Warum machst du das denn jetzt? Ich hab noch nichts hierzu beigetragen und du stellst, weißt du, Mann, ey. Ja, komm, lassen wir so im Raum stehen von mir aus.
Ist doch gut, ey. Master sein ist immer gut. Master of Disaster. Ja, 10.000 Stunden hört sich auch erstmal echt krass viel an, muss ich zugeben. Ne? Weiß ich, als würde ich aus dem Stegreif, würde ich jetzt denken, auf jeden Fall Musik und Aktivismus. Auf jeden Fall. Ja, und Sport, Kampfsport auch. Ich habe bestimmt auch schon mindestens 10.000 Stunden gemacht.
Du warst, was viele nicht wissen, du warst sogar im Nationalkader von Deutschland, ne? Was sich bei so einem Aktivisten, der immer No Nations, No Borders rausbrüllt, auch ein bisschen humoristisch anhört, ne?
Nee, tatsächlich war ich, ich habe mal bei bei einigen internationalen Turnieren mitgemacht, aber nicht in dem Nationalkader der Deutschen.
Okay. Darf ich dir eine naive Frage stellen?
Ja, klar.
Wenn du sagst Schwerpunkt Aktivismus, hast du in dem oder du bist Aktivist, hast du in dem Aktivismus einen Schwerpunkt oder so ein Thema, was du vielleicht aktiver bearbeitest als irgendwie ein anderes?
Ja klar, ich meine, es gibt ja unzählige Themen, die wichtig sind.
Mhm.
Für mich war eigentlich schon immer das Thema Rassismus ein wichtiges Thema. Also Antirassismus natürlich als Aktionsform oder als Aktivismus. Und ja, in dem Zusammenhang dann auch natürlich das Thema irgendwie Grenzen, Migrationspolitik von Deutschland und EU. Also Stichwort jetzt Frontex oder Moria, Mittelmeer. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, schon sehr lange. Und ja, darüber hinaus auch Umwelt tatsächlich sehr, sehr stark, schon immer. Also ich war schon damals bei den Anti-Castor-Protesten in Gorleben unter anderem. Und jetzt bei Fridays for Future habe ich auch versucht, mich viel einzubringen oder Ende Gelände und solchen Sachen. Also das sind so die wichtigen Themen, sind für mich eigentlich Antirassismus gegen Nazis natürlich. Und ja, also alles, was halt eine schönere Zukunft bringt. Dementsprechend auch der Planet natürlich, ne, die Umwelt.
Wenn der Podcast ist ja vor allem für uns als Lernfeld, also für Bobby und mich, aber auch für natürlich die Zuhörerinnen.
Ich muss ganz kurz dazu sagen, und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ich habe mir tatsächlich noch keinen Podcast von euch angehört, obwohl ich euch beide kenne und liebe. Aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, weil da weiß ich wirklich überhaupt nicht, was jetzt auf mich zukommt.
Naja, wir labern immer so 10 Minuten, 20 Minuten vorher über Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Haben wir heute übrigens gar nicht gemacht, Bobby, fällt mir gerade ein. Also wir haben gar nicht über das Thema groß gesprochen, sondern wir haben einfach eher über irgendein Bullshit gesprochen, ja, prognostiziert oder wie man das Ding nennt. Nee, wie nennt man das?
Wir haben philosophiert.
Philosophiert nennst du das, okay. Ja. Gut. Wir haben darüber gesprochen, was du in der vierten Klasse in Französisch gemacht hast und so. Aber egal, wenn das Philosophie ist für dich auf Französisch. Ja, long story short, quatschen wir über Themen und dann laden wir Expertinnen ein. Mhm. Denen wir einfach dumme Fragen stellen können, damit andere Menschen sich trauen, auch dumme Fragen zu stellen und eben lernen. Und deswegen eine Frage, was ist Frontex und kannst du das kontextualisieren? Weil ich glaube, nicht jeder weiß, was er darunter zu verstehen hat.
Mhm, klar, also Frontex ist eine Grenzschutzagentur, ja, die letzten Endes für Europa die Außengrenzen sichert. Also sozusagen, ne, die Festlandgrenzen und eben auch den Mittelmeerraum. Mhm. Und ja, Frontex ist halt eine nichtstaatliche Organisation und das macht das Ganze eigentlich so rechtlich sehr, sehr, sehr schlimm, weil die EU, also die arbeiten mit der EU, die EU gibt denen auch Gelder, Materialien, Waffen und so weiter und so fort. Das heißt, Frontex ist eine eigenständige Agentur, die für die EU arbeitet, aber nicht dem EU-Recht sozusagen treu sein muss, in Anführungsstrichen, weil sie ja erstens an den Grenzen ist, ne, dann kann man immer sagen, ist nicht EU-Boden. Mhm. Und selbst wenn sie Scheiße bauen, was sie sehr oft machen und auch zum Glück mittlerweile auch immer mehr auch dokumentiert wird, dann kann die EU nicht dafür belangt werden, weil die ja sagen, wir waren es nicht, sondern es ist eine Agentur. Es ist quasi kein, ne, es ist jetzt nicht die Bundespolizei sozusagen, im Falle Deutschland zum Beispiel, wo man dann klar sagen könnte, ey, dazu muss auch Deutschland gerade stehen, sondern die Länder der EU machen sich's einfach, weil das halt so eine extra ausgesourcete Agentur ist. Mhm. Mit aber Befugnissen, wie das Militär und die Polizei, und das ist das Krasse.
Das ist so krass, Mann. Ja, aber warum nehmen die so eine Agentur? Was ist der Grund? Weil sie da keinen Bock haben, irgendwie ihre eigenen Leute mit zu beschäftigen? Oder weiß ich nicht, oder ist das irgendein Lobby-Scheiß? Oder?
Naja, ich meine, also ich denke mal, die würden eine andere Antwort geben als ich.
Ja, voll. Ja,
logischerweise.
Ich will aber deine.
Muss man dazu fairerweise sagen. Die würden sich versuchen, irgendwie schön zu reden. Naja, das Ding ist, krasserweise, ist natürlich auch so ein Selbstläufer. Ne? Es gibt ja immer wieder, so wie ja auch im Irakkrieg, irgendwelche, wie hießen die nochmal, Blackwater oder so, da kenne ich mich nicht so gut aus. Vielleicht. Ne, also es heißt, Kapitalismus, Leute finden immer Nischen. Und das Traurige ist, dass sowas auch als Nische gesehen wird. Das heißt, es gab dann eben irgendwie quasi Leute wahrscheinlich, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, ey geil, wir bieten das mal an als Dienstleistung. Und für die EU war das natürlich gefundenes Fressen. Ja. Weil die EU keinen Bock, also erstens sich ja oft auch sowieso nicht einig ist in vielen Punkten. Und darüber hinaus natürlich froh ist, wenn sie solche Sachen outsourcen kann. Genau aus dem Grund, weil natürlich die EU steht ganz, ganz groß, ganz weit vorne immer für Menschenrechte und so weiter. Und dann ist natürlich nicht gern gesehen, wenn die EU Menschenrechte verletzt oder mit Füßen tritt und quasi drauf spuckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das findet eben statt an den Außengrenzen und im Mittelmeer vor allem. Und das ist natürlich dann einfacher zu sagen, gut, wir haben da so eine Agentur und die buttern ja auch Fettkohle, also ne, die geben denen ja Milliarden Gelder sozusagen.
Das wäre so, als wenn wir eine Security-Firma jetzt gründen und irgendwie so einen Club die Tür machen, so blöd gesagt, ne? Auf runtergebrochen. Genau. Wir überlegen uns einfach, ey, hier können wir Kohle holen. Wir stellen uns jetzt irgendwie vors Berghain und machen da Security. So.
Also, genau.
Das ist krass, okay.
Und natürlich war auch die EU mit, also die haben, einzelne Staaten haben das auch mit forciert. Also es lief jetzt nicht komplett so separat, dass da auf einmal irgendwelche angeklopft haben, ey, hier übrigens uns gibt's, wir machen das für euch, sondern das lief schon so auch, dass die das teilweise auch im Auftrag erstmal, ne, alles so ein bisschen unter der Hand und jetzt und dann irgendwann ist legal.
Ja.
So ist der legale Status erreicht.
Ja.
Für alle, die da vielleicht so ein kleiner Querverweis, wir haben in der ersten Staffel Unaufgeklärt eine sehr geile Folge, also geil in Anführungszeichen, aber ich fand sie sehr interessant, mit Erik Marquardt aufgenommen. Und dank dir, Pablo, das weißt du vielleicht gar nicht, aber war Faduma da.
Ach, cool.
Und ja, das war eine der krassesten Folgen, weil wir haben ihr eine Frage gestellt und dann quasi hat sie den Podcast einfach ihre Geschichte erzählt, komplett. Und du weißt ja, wie sie ist, ne? Und ihre Geschichte und so. Und ich habe sie durch dich kennengelernt und Und die, deswegen würde ich eher zum anderen Thema gehen, weil da wollten wir so ein bisschen mehr den Schwerpunkt legen. Doch, ich weiß ja zum glücklicherweise, dass du der einzige Musiker bist, bei dem ich das immer machen darf, Jukebox-mäßig. Kannst du ganz kurz bitte mal deinen Song Mittelmeer a cappella performen?
Ja, es klar, ist so, muss gehen. Dafür kennen wir uns. Micha darf das immer. Er darf mich nachts wecken und dann los geht's.
Jukebox, meine Liebe!
Europa setzt auf Abschottung mit Frontex und mit Stacheldraht. Militär und Satelliten, das Mittelmeer ein Massengrab. Grenzen werden dicht gemacht und Menschenrechte abgeschafft. Unzählige Leichen, die die Festung hinterlassen hat. Die Politik sagt, es gibt keine finanziellen Mittel mehr. Banken retten, Panzer lenken, das sind ihnen die Mittel wert. Eurosur und Ankerzentren, Menschen sind hier nichts mehr wert. Es ist Zeit zu handeln, es muss ein neues Kapitel her.
Badabum, badabäbä.
Und so weiter.
Er ist wirklich, also ich meine, ich hätte es niemals bei irgendeinem anderen Musiker oder Musikerin gemacht, aber ich war ja mit Pablo auf dem Chiemsee Reggae einzeln Pfandbecher sammeln und er hat quasi gerappt und die Leute dachten immer, da kommen so zwei Dirks an. So, wir sind ja auch zwei Dirks. Und dann aber fängt er an zu freestylen oder zu rappen und die Leute halt so, der kann das ja richtig und so.
Und dann haben wir die Becher gegeben.
Und dann haben wir die Becher gegeben. Du hast relativ viel von deinem Aktivismus, den ich immer mitbekommen habe, war auch ja gegen ganz klar auch, wie soll man sagen, die Polizeigewalt oder gegen die Struktur und die und ich muss gestehen, ich habe da echt nicht viel Plan davon. Deswegen fand ich es sehr interessant, weil mit Mittelmeer und Frontex habe ich mich ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Aber kannst du mal einfach loslegen, was da aus deiner Sicht alles so falsch läuft?
Oh, einiges. Darf ich loslegen?
Auf jeden Fall.
Gut. Das Ding ist, also wie du ja gesagt hast, es ist auf jeden Fall ein strukturelles Problem. Ne? Also Polizeigewalt ist ja erstmal seit einem Jahr wird in Deutschland auch wahrgenommen, es wird noch nicht so geäußert von der Politik, die versuchen das Wort immer noch nicht in den Mund zu nehmen, aber es wird wenigstens auch von den Medien wahrgenommen, dass auch in Deutschland Polizeigewalt gibt und zwar massiv. Und dass es halt eben auch vor allem Rassismus bei der Polizei gibt. Und das ist halt eigentlich schon lange Tradition in Deutschland. Schon immer. Also, ne, Stichwort Entnazifizierung hat nie stattgefunden. Gerade in diesen ganzen Strukturen bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, bei den ganzen Spezialeinheiten, GSG 9, beim Militär und so weiter, sind immer noch richtig krass rechte Strukturen drin. Und es wurde ja in den letzten Zeit auch immer mehr aufgedeckt. Also teilweise, aber immerhin. Dass mal die Leute so ein bisschen diese Blindheit und diesen blinden Glauben an den Staat mal hinterfragen. Weil, ja, also alle, die schon mal Selbstpolizeigewalt erlebt haben, wissen, was es bedeutet. Alle, die nicht weiß sind in Deutschland, wissen sowieso, was es bedeutet. Da halt immer schikaniert zu werden, immer eben nicht ganz viele Sachen nicht einfach machen zu können, ohne irgendwie Stress mit den Bullen zu haben. Und das ist auf jeden Fall noch ein riesen Problem in Deutschland und in ganz vielen, also in allen Ländern. Aber wir leben in Deutschland, deswegen ist es auch mal wichtig, hier jetzt das sozusagen auch beim Namen zu nennen, nicht nur in die USA zu gucken oder nach Frankreich, wo es auch richtig heftig ist, aber halt einfach auch mal zu schauen, was ist eigentlich hier los.
Das heißt, wenn wir uns dem Thema von der geschichtlichen Seite annähern, ich muss es an der Stelle sagen, Bobby, ich habe 26 Semester Geschichte studiert, dann sprichst du quasi an, dass die Strukturen nach 45, also 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, NS-Zeit, nicht gecuttet wurden und neu aufgesetzt wurden, sondern quasi übernommen wurden. Das heißt, der Verfassungsschutz ist nicht neu aufgesetzt worden, dann irgendwann in den 50er Jahren und man hat gesagt, man braucht jetzt einen Bruch und neue Leute und neue Bewerbungsverfahren und neue Prozesse, neue Projekte, Strukturen und so weiter, wie man quasi ein neues Organismus gründet, sondern es ist quasi alles übernommen worden. Habe ich dich da richtig verstanden so in...
Ja, genau. Also das Ding ist, ja, du hast eigentlich auch gut formuliert, weil Strukturen, denkt man, natürlich sind, die Gesetze, hat sich natürlich alles geändert. Ne? Ich meine, wir haben dann das Grundgesetz und die Verfassung hat sich logischerweise geändert und alles. Aber eben genau die Strukturen, das heißt, die Leute, die eingesetzt wurden, quasi in den Richter und also RichterInnen und eben bei diesen ganzen Posten, wurden halt ganz viele Altnazis auch eingesetzt, sozusagen. Und das Problem ist ja auch darüber hinaus, sozusagen. Das ist das eine große Problem. Und darüber hinaus ist natürlich das Problem, dass es innerhalb, also dass der Rassismus in der ganzen Gesellschaft ja total tief verankert ist. Also wir sind ja alle rassistisch sozialisiert auch. Und gerade diese Ultrarechten, die nutzen natürlich diese Institutionen, versuchen die ja auch dort vor allem stattzufinden, ne? Militär, Polizei, also so freikorpsmäßige Sachen und eben Verfassungsschutz.
Gibt es da irgendwie nicht so eine Instanz, die da eigentlich hinter sein müsste, um sowas zu kontrollieren? Aber wahrscheinlich stecken die alle unter einer Decke, oder?
Ja, tatsächlich ist ja das auch, was oft gefordert wird, dass es eben eine Instanz geben muss, die Polizei auch kontrolliert. Aber die gibt es nicht. Voll.
Die gibt es nicht.
Nö, es gibt keine Instanz, wirkliche Instanz, die quasi also von der Zivilgesellschaft aus die Polizei kontrolliert.
Ja, ja, also ne, irgendeine unabhängige Instanz. Ja, wäre okay.
Krass, wäre eigentlich sinnvoll.
Das heißt
in der Demokratie.
Ich sag mal, die Menschen, die eine rechte Gesinnung haben, stellen einfach die Menschen mit der rechten Gesinnung ein, beziehungsweise ziehen die natürlich vor jemanden, der eine andere Einstellung zum Leben hat. So.
Genau, da gibt's ja auch immer wieder so, sorry.
Ja, nee, easy. Ja, das war.
Gibt's ja auch immer wieder Beispiele jetzt von Bullen, die auch gesagt haben, sie wollten da tatsächlich auch mal irgendwie ein bisschen was verändern und die dann einfach irgendwann gegangen sind, weil sie nicht mehr konnten oder so richtig rausgemobbt sozusagen wurden. Ne, da gibt's ja immer wieder jetzt auch sozusagen Offenbarung oder Offenlegung von irgendwelchen Chats und so weiter, wo die dann nicht mitgemacht haben. Und dann wurden sie halt quasi rausgemobbt oder haben selbst gesagt, ey, ich habe da keinen Bock, das ist viel zu krank, was da alles passiert.
Da ist doch erst vor kurzem, vor, glaube ich, 3 Monaten oder 1/2 Jahr, einer raus und ist dann Journalist geworden und hat das, glaube ich, da so journalistisch aufgearbeitet, richtig?
Ja, sowas habe ich auch noch im Kopf.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn so ein, du musst natürlich jetzt auch das dünne Eis und du hast warme Socken an, aber wie muss ich mir das vorstellen? Du stehst in einer Demo, du bist weit vorne. Ja, weil du bist ja jetzt keiner, du hast ja auch so ein bisschen, ohne das jetzt hier Label, wir müssen übrigens unbedingt über ADHS eine Folge machen, Bobby, auch wenn es kein SDG vielleicht ist. Doch, wir können es in Gesundheit packen, ne? Welches SDG ist Gesundheit, Bobby?
Keine Ahnung, muss ich nachgucken.
Ja, Kosias, während ich die Frage stelle. Die Frage ist, wie muss ich mir das vorstellen, so bildhaft? Ich stand einmal, weil einer der beschissensten Momente war hochschwanger, war Agi, nach dem 60. Geburtstag abends um 1 Uhr beim G20-Gipfel sind wir nach Hause, damals haben wir ja noch in Hamburg gewohnt, vom 60. Geburtstag von hier unserem gemeinsamen Freund Frank, und die im Anzug und so weiter und sind nicht nach Hause gekommen, weil das ja Sperrzone war.
Ja.
Und ich war quasi zwischen Polizei und Demonstranten eingeschlossen und habe versucht, bei der Polizei vorbeizukommen und die haben uns nicht durchgelassen. Mhm. So, und ich habe richtig Schiss gehabt und hochschwangere Frau so dabei. Hätte wahrscheinlich alleine schon Schiss gehabt, aber das war wirklich eins der wenigen Erfahrungen in meinem Leben, wo ich richtig hart Schiss hatte. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern ich wollte nur sagen, das ist vielleicht das einzige Mal, dass ich sehr nah an der Polizeigewalt, sage ich jetzt, stand und sowas ähnliches wie Angst gespürt habe. Wie ist es für dich, wenn du da stehst? Ich meine, die sind hoch, komplett geschützt so und du stehst da einfach mit kurzer Hose, wie ich dich kenne und irgendwie dein Veja dann irgendeine komischen Jogginghose, die 3 Wochen keine Waschmaschine gesehen hat und ein Aktivisten-T-Shirt. Ja. Ist ja so.
Ja, ja, das
ist immer
ja
realistisch.
Vielleicht.
aber wir lieben dich, so wie du bist. Also die dich kennen auf jeden Fall. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da Angst? So, ich meine, ein Knüppel an die falsche Stelle? So,
tut weh auf jeden Fall.
Tut weh. Hast du einen Knüppel schon, an welche Körperteile hast du schon überall einen Knüppel bekommen?
fast überall tatsächlich.
Echt, also
zum Glück noch nicht unterhalb der Gürtellinie. Wie nennt man das da? In die Weichteile?
In die Eier.
Ja. In die Eier, genau. Tatsächlich zum Glück noch nicht, aber ansonsten Kopf, Bauch, Arm, viel auf den Unterarm, ne, wenn man sich schützt sozusagen. Aber
ist der gebrochen? Halt
Nee, zum Glück nicht bisher.
Noch nie? Was war das Schlimmste, was dir passiert ist?
Platzwunden.
Am Kopf.
Ja, tatsächlich, sonst habe ich, was das angeht, Glück gehabt, weil ich auch immer relativ schnell bin.
Ja. Weil du auch Kampfsport-Erfahrung hast, ne?
Ja, genau, dann versuche ich immer irgendwie die Distanz zu bewahren, was nicht immer klappt, ne? Ich meine, das ist ja auch echt, wenn dann die von hinten dich einer umschmeißt oder du bist irgendwie am Boden und dann ist vorbei, dann knüppeln die halt einfach so lange auf dich ein, bis du dich nicht mehr bewegst. Und dann ist, wenn du Pech hast, halt, ja, kenne ich ganz viele, wo echt einiges gebrochen ist und so weiter. Und das ist ja dieses, was halt eben auch einfach zu verurteilen ist, weil es wird ja oft, ne, irgendwie dann auch gesagt, ja, aber man muss auch verstehen und dies, das. Und ich sag halt, ey, ganz ehrlich, ich habe den Job nicht gewählt. Die, die den Job wählen, so, die müssen sich schon darüber bewusst werden, was das bedeutet. Erstens. Und zweitens, das finde ich, muss halt zu einer Ausbildung auch dazugehören. Das eben nicht, sage ich jetzt mal wirklich aus deren Perspektive, so, du musst irgendwie die Situation beruhigen. Person XY musst du meinetwegen auch, wenn du willst, sagen, aus deren Sicht, und ich bin schon so weit, dass ich mich sogar versuche, da reinzuversetzen, obwohl ich es eigentlich nicht will, festnehmen, so, warum musst du jemanden auf dem Boden Ewigkeiten auf die Person einknüppeln, bis sie sich nicht mehr bewegt? Das ist einfach was nicht verständlich ist. Und das passiert halt permanent. Die ballern sich ja auch immer wieder. Also es gibt bestimmte Einheiten, ne, Berliner gab es Einheiten, die waren dafür bekannt, dass sie sogar einfach ohne Knüppel in die erste Reise mit so bestimmten Handschuhen, die so unten drunter so Leder, so extra Teile haben, die halt mies wehtun und einfach mit der blanken Faust in die Demo rein sind, die ersten Reihen weggeboxt haben. Die haben sich daran aufgegeilt. Zum Beispiel so. Also für mich sind es einfach, ne, es gibt ja diesen Begriff bezahlte Hooligans und das trifft einfach sehr, 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 sehr oft zu. Und es gab ja auch das Beispiel zum Beispiel von der einen Berliner Einheit gerade weil du es angesprochen hast, in Hamburg, G20, die sich halt komplett weggekokst haben am Abend vorher. So, da sieht man ja mal, und so Leute gehen dann auf eine Demo und, ne, und hauen dann halt einfach. Am Ende haben sie noch eine Strichliste zu Hause. Hey, ich habe heute so und so viel. So ein Scheiß passiert da halt. Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich erfunden. Aber sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn du dir überlegst, was in Hamburg passiert ist zum Beispiel. Die haben da halt einfach knallhart. Ich war ganz vorne bei der Demo, weil ich mir angucken wollte, warum es nicht weitergeht. Und dann haben die gerade, und kurz danach haben die angefangen, dann die Demo quasi platt zu machen. Und haben mit Wasserwerfern, da war so eine Brücke und nebendran so ein Haus, wo Leute auf dem Dach waren. Ganz viel Presse auch. Also eher Leute, die halt so schaulustig, sage ich mal. Oder ne, vielleicht Teil der Demo, weiß ich auch nicht. Ist ja auch egal. Die standen da oben und die haben die mit dem Wasserwerfer angeschossen, dass da niemand runtergefallen ist. Und was weiß ich, was gestorben ist. Ist echt ein Wunder.
Aber ich möchte nur ganz kurz den damaligen Hamburger Bürgermeister zitieren. Für die Hamburger wird es genauso sein wie ein Hafengeburtstag. Sie werden genauso viel davon mitbekommen. Zitat Ende.
Ja, hat er sich ziemlich getäuscht. Ja. Hat er sich schön geredet. Ja, 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 ja.
Hast du schon mal irgendwann bist du irgendwann mal auf einen Polizisten getroffen, mit dem du eine Ebene erreicht hast, mit dem man gut reden konnte, oder einen Austausch gehabt, der, wo du gedacht hast, ah, okay, das ist so einer von...
Nö.
Nee, ne?
Okay. Also, muss man ja auch sagen, auf so einer Demo...
Da wird nicht viel geredet. Ne?
Da wird nicht viel geredet. Ja, und da ist halt auch, ich habe halt so oft schon so richtig blutrünstige Blicke. Mhm. Und das ist halt das, was so erschreckend ist. Ne?
Ja,
da stehen die vor dir und egal was für eine Situation, ich habe oft Situationen gesehen, wo die neben mir dann irgendjemand relativ jung, einfach voll mit dem Stock ins Gesicht und ohne Vorwarnung, ohne gar nichts. Und du hast wirklich gesehen, es macht denen Spaß.
Ja.
Und der Blick auch, also richtig so blutrünstiger Blick, wo man dann auch manchmal versucht, Situationen zu beruhigen, null Chance. Also das ist halt was, wo ich denke, das geht halt einfach nicht klar. Ich meine, das...
Weißt du, ich finde es so interessant, deswegen war es mir auch so wichtig, das Thema mit dir anzusprechen und nicht vielleicht auch Mittelmeer, wo wir jetzt natürlich auch schon mal Dings hatten, aber weil ich wenig Leute kenne, die, weißt du, Nils Kasiske ist ja auch ein Kumpel von uns allen, ne? Auch Künstler und in seiner Kunst auf jeden Fall auch Aktivist, aktivistisch, der mir immer so ein bisschen diesen Aktivismus oder wir eine Diskussion darüber haben, ob ich mich überhaupt Aktivist nennen kann, weil ich ja nicht mein eigenes Leben in Gefahr bringe. So. Und es gibt halt nicht so viele, so, die ich so gut kenne wie dich zum Beispiel, die halt aber schon mal ihr eigenes Leben in Anführungszeichen riskiert haben oder in so einer Szene, in so einer Situation waren, weil klar kann ich auch dann mal irgendwas über Polizeigewalt erzählen, aber ich stand halt noch nie da, ich habe noch nie einen Knüppel abbekommen, so, und wahrscheinlich, wenn das Leben so weitergeht wie die eine, wie die erste Hälfte, dann werde ich auch keinen Knüppel vom Polizisten oder Polizistin abbekommen, ja, so. Apropos, stehen da auch Frauen in der ersten Reihe?
Ja, klar.
Bei der sowohl auf beiden Seiten?
Ja. Ja, logisch.
Das ist voll krass. Ich habe also immer, wie du so das erzählst, ich frage mich immer, werden die in diese Einheit versetzt oder suchen sie sich das aus? Sie könnten ja auch, keine Ahnung, ganz normal oder in Anführungsstrichen normal StreifenpolizistInnen werden oder so. Das ist schon gewählte Abteilung, die da, wo sie sich rein.
Also soweit ich weiß schon, aber das Ding ist, da können wir, und da gehen wir jetzt halt sozusagen in die tiefere Ebene. Das ist so das eine, ne?
Ja.
Aber selbst die Streifenbullen sind ja, also weißt du, das Problem ist ja sozusagen nicht nur bei den direkten Konfrontationen auf Demos sozusagen, bei den Riot-Cops.
Voll.
Das Problem ist ja überall und das ist ja das Ding. Und nochmal zu dem anderen Punkt, ich bin jetzt halt auch mal, also ich bin ganz ehrlich, ne, Micha, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch voll das Privileg. Ne? Also ich meine, zu sagen, okay, ich habe noch nie einen Knüppel abgekriegt werde wahrscheinlich das auch nie haben.
Ja.
Das haben einfach ganz viele Leute haben das nicht. Ne? Ja. Und selbst wenn du nicht auf Demos gehst, ne, das ist natürlich eine Entscheidung, die du treffen kannst, gehe ich da hin oder behalte ich mich da dann irgendwie fern. Aber es gibt einfach ja viele Leute, die das Privileg nicht haben, zu sagen, ey, wenn ich mich geschickt anstelle, sage ich jetzt mal, wenn ich die Konfrontation nicht suche, dann werde ich mit dem Bullen, egal auf welcher Ebene,
ich muss mich nicht mal geschickt
konfrontiert werden.
Sorry, dass ich unterbreche, ich muss mich nicht mal geschickt anstellen. Ich muss mich nur ganz normal. Ich muss nur nicht die Konfrontation richtig hart suchen. Mhm. Und selbst dann würde ich nicht, also weißt du, ich war auch ein Assi als Jugendlicher, ne, und so.
Ja.
Und ich habe schon auch mal Konfrontationen und so weiter gesucht. Aber ey, das ist so weit weg davon, so. Und es ist interessanterweise auch jedes Mal so, wenn ich bin ja durch einen Job viel in afrikanischen oder auch anderen Ländern, und jedes Mal, wenn ich zurückkomme, dann habe ich so ein Gefühl, okay, jetzt kann mir erstmal nichts mehr passieren, wenn es um Polizei geht. Mhm. Weißt du, in Kontext von Uganda oder Südafrika habe ich einen ganz anderen ich respektiere ja schon eher alle Menschen, aber so ein ganz anderes Gefühl gegenüber Polizistinnen so, weil da kann ich es nicht so richtig einschätzen. Hier in Deutschland so, ey, what the fuck, Alter, nimm mich auseinander und wenn du, erstens findest du eh nichts und wenn, dann wäre es auch nicht schlimm. So. Mhm. Und deswegen unterstreichen maximales Privileg und sorry fürs Unterbrechen, aber ich wollte es nur klar.
Ja, ist doch gut, du hast ja nochmal ausgeführt, genau das meinte ich eigentlich.
Okay, ja, super. An dem Punkt ist der Podcast auch zu Ende.
Nein. Nee, und das ist natürlich das Ding, dass was halt viele einfach nicht begreifen, dass es ein strukturelles Problem ist und dass eben viele das Privileg, das ist ja das, viele, ne, es gibt ja einmal Leute wie dich auch, Micha, von dir weiß ich zumindest, die halt die Privilegien haben, aber sich trotzdem schon auch rein zu versetzen. Ne, in Situationen versuchen nachzuempfinden Situationen, die sie vielleicht durch das Privileg nicht erleben würden. Aber ganz viele Leute machen sich halt bequem und versuchen das nicht mal. Und deswegen sagen sie, was, Polizeigewalt, weil sie es halt einfach noch nie erlebt haben und nie erleben werden, weil sie das Privileg haben.
Und bevor wir jetzt, Bobby, bevor wir jetzt in so ein Polizeibashing oder so, ne, das ist ja überhaupt nicht das, sondern es geht ja für uns wirklich um eine genau hinzuschauen und wenn du jetzt Polizeipräsident wärst. Okay. Was würdest du ändern?
Du darfst deine Jogginghose anbehalten.
Ich würde meine eigene Institution abschaffen, was glaubst du? Ich bin Anarchist, sowas kannst du mir doch nicht sagen. Nee, also tatsächlich, vielleicht mal anders formuliert, was ein, finde ich, konstruktives Konzept ist, ist tatsächlich Defund the Police.
Das kommt aus den USA, ne?
Genau. Ach so, ja, stimmt, wir wollen viel Hintergrundinformation. Genau, kommt aus den USA, ist im Rahmen jetzt auch der Black Lives Matter Bewegung entstanden, dass eben gesagt wurde, ey, ne, in den USA natürlich schon nochmal ein anderes Level, weil alle, weil halt die Bullen, was, 3 Wochen, 6 Wochen Ausbildung haben, alle haben Knarren.
6 Wochen Ausbildung?
Ja, schießen, ich glaube 6 Wochen, ich will nichts falsch sagen, aber irgendwie sowas wirklich sehr, sehr kurz. Und oder 2 Monate, keine Ahnung.
Ich ekose erst kurz.
Ja, auf jeden Fall, ja, und da ne, dann verwechseln sie einen Teaser mit einer Knarre, also so völlig gestört. Und da ist eben dann quasi das Konzept auch entstanden, oder die Forderung, es ist kein Konzept, es ist eine Forderung, einfach klar zu sagen, ey, die ganze Polizeistruktur muss geändert werden. Defund the Police. Nicht mehr Geld in Waffen, in Ausrüstung, in Militarisierung der Polizei, sondern ich nenne mal den Begriff Professionalisierung, nämlich im Sinne von, wofür sie eigentlich gedacht ist. Das heißt vielmehr auch StreetworkerInnen, PsychologInnen, weißt du, wie oft werden Menschen mit psychischen Krankheiten oder sowas einfach umgebracht, weil sie halt meinetwegen auch die Situation, vielleicht ein Messer in der Hand, aber das hätte man, könnte man locker mit Gesprächen aus der Ferne, gibt's auch Beispiele, wie das ganz, ganz anders zu handhaben ist. Also das wäre meine allererste Forderung, und auch in Deutschland, nicht nur in den USA.
Es sind übrigens 15 bis 16 Wochen. Ich habe gerade nachgeguckt, im Durchschnitt. Okay. Ja. Und ich hatte so eine Erfahrung, ich habe ja Rettungsassistent, Sanitäter gemacht, als im Zivildienst, als es das noch gab. Und hatte da auch so eine Erfahrung. Ich hatte einen Auszubildenden, der 12 Jahre beim Militär war. Und ich hatte so eine Szene, die ich nie vergessen werde, wo ich in so einen familiären Konflikt reingekommen bin. Und da waren nur wir meine 2 Ausbilder und ich quasi drin. Und dann ging es halt los und der Mann ist auf die Frau los. Mhm. Und ich bin dazwischen und der Ausbilder hat mich zurückgehalten und hat gesagt, du kannst nicht dazwischen. Ich so, warum nicht? Wenn in dem Moment, wo dann was passiert, so, machst du dich strafbar und bist nicht versichert und so weiter. Und ich so, das kann doch jetzt nicht sein. Du bist ein Schrank von Mann. Wir können dir doch so kurz dazwischen gehen, kann nicht sein. Bin halt dazwischen und als Zivildienstleistender, so, wo ich 18, 19 war, und habe einfach gesagt, ey, und habe beruhigt und mit denen gesprochen, den zur Seite genommen und so weiter. Genau das, was du sagst, so. Und ich habe so oft quasi in dieser Zeit erlebt, auch diese Kontexte, die du auch aufmachst, wo ja das, was du beschrieben hast, ist ja eine Extremsituation, dass sich Menschen gegenüberstehen, ich sage jetzt mal linke Demonstranten oder Demonstrantinnen, so, und Polizisten, so. Oder auch andere Demonstranten und aber eigentlich, ich meine, wenn es knallt, dann sind es linke Demonstrantinnen und Polizistinnen.
Ja, meistens. Ne?
Also so.
Ja, klar, wenn
anders knallt es ja nicht.
Wenn du rechten Aufmarsch machst, dann lassen sie dich ja meistens in Ruhe. Hat man ja gesehen in Dresden und so
oder
weiter.
Laufen bei den
mit Querdenkern. Ja, genau.
Ja.
Machen die Stadt frei.
Und so oft quasi habe ich es genau erlebt, dass das, was du sagst, finde ich sehr interessant, dass es eher Psychologin oder einer Beratung gebraucht hätte, anstatt, sag ich mal, dieser klassischen Autorität und vielleicht auch Gewalt. Und ich habe zur gleichen Zeit auch mitbekommen, dass es natürlich auch kein dankbarer Job ist. Also es ist, muss man auch sagen, meistens unterbezahlt, meistens überbearbeitet, um hier auch so schon auch die andere Seite vielleicht, eigentlich wäre es interessant, die andere Seite auch mal zu Wort kommen zu lassen.
Ja, das stimmt.
Aber muss ich sagen, ne? Also
die könnt ihr von mir halt nicht erwarten.
Nein.
Da bin ich ganz ehrlich.
Versetz dich doch mal bitte rein.
Ja, nee.
Ja, wen kriegt man da? Wen soll man, ey, ich fände es echt ein bisschen interessant, Bobby.
Ich weiß nicht mal, ob ich Bock habe da drauf.
Alter. Ja, aber wen kriegt man da? Die Polizeisprecherin oder so? So eine
ganz so eine ehrlich, glaubst du wirklich, ich glaube, egal, wir müssten jemanden finden, den wir gut kennen, weil alle anderen schwurbeln uns hier einen vor, so dass wir sowieso am Ende uns das hätten sparen können, glaube ich. Niemand wird ja da selbstkritisch, also ne, finde ich mal jemanden da, der da selbst.
Ich kenne eine Polizistin, die hat bei Viva Con Agua Bremen immer mitgemacht.
Mhm.
Die könnte ich fragen. Das ist eine richtig coole Socke. Ich mag die sehr.
Mhm.
Die könnte ich fragen, ob sie sich mal den Podcast anhört und danach mit uns sprechen will, anonym vielleicht dann eher, damit sie noch aber fände ich interessant, weil es geht ja schon darum, auch ne, die beide Seiten zu beleuchten und jetzt nicht nur da so ein gefühltes Bashing oder so zu machen, sondern einfach nur die Perspektive von einem Aktivisten, der sehr viel sich da engagiert hat.
Du wolltest noch eine Frage. Nee, ich wollte auch noch auf einen Aspekt, weil vielleicht für manche dann so dieses, okay, was bedeutet struktureller Rassismus auch und so weiter oder bei der Polizei. Und das ist halt zum Beispiel solche Sachen wie einige, die ich kenne auch, die würden auch selbst, wenn ihnen was passiert, nicht die Bullen rufen, weil sie sagen, ey, am Ende kommen die oder haben es schon erlebt und dann werde ich erstmal verhört. Mhm. Und ich meine, Hanau hat ja auch gezeigt, teilweise, wie mit den Leuten umgegangen wurde. In ganz, ganz vielen Situationen, wo dann erstmal die Leute, die quasi um Hilfe rufen, erstmal beschuldigt werden von den Cops oder halt auch voll krass mit denen umgegangen wird. Und ich meine, Stichwort Racial Profiling wird ja immer, also ne, ich meine, Horst Seehofer will ja bis heute keine Studie durchführen über Rassismus bei den Bullen. Ja. Also die Frage, warum, können wir uns, glaube ich, selbst beantworten, aber ja, Racial Profiling ist zum Beispiel auch so ein Ding, was natürlich diese strukturellen Rassismus einfach voll klar zeigt, dass es auch von oben angefordert wird. Also einzeln, ne, sozusagen bei den Cops sitzen ganz, ganz viele mit rassistischem Gedankengut und eben von oben wird es sogar gefordert. Ne?
Was heißt Racial Profiling?
Genau, dass eben gesagt wird, Menschen, die bestimmte Hautfarbe haben, also alle, die nicht weiß sind letzten Endes, manchmal also Stichwort Nafri, ich sage echt extra Stichwort, weil es eigentlich, weil der rassistische Scheißbegriff ist, aber damit alle wissen, wovon ich rede, nach dieser Scheiß-Silvester-Nacht in Köln, wo dann auf einmal eben unter diesem Begriff gezielt Leute gesucht wurden, gezielt genau kontrolliert wurden und es findet in allen möglichen Bahnhöfen überall, jeder Mensch, der die Augen mal aufmacht, wirklich, sieht, dass wenn wir als Weiße irgendwo rumlaufen, werden wir halt eher nicht kontrolliert. Sobald eine nicht weiße Person neben dir läuft, ist klar, dann kommen die Bullen eher und halten an und kontrollieren Papiere, was auch immer.
Pablo,
das das darf einfach nicht sein.
Da habe ich was gelernt und korrigier mich bitte, wenn du es anders. In dem Moment, wo sowas passiert, wo man sowas mitbekommt, 5 bis 3 Meter entfernt davon stehen und es beobachten und sagen, man steht als Zeuge zur Verfügung.
Genau.
Damit man quasi den Polizistinnen signalisiert, ey, ich habe das auf dem Schirm, ich schaue euch zu, ich akzeptiere das nicht, sozusagen, und ich bleibe so lange, bis diese Kontrolle beendet ist und stehe als Zeuge zur Verfügung, weil du als Bürger diesen Landes, Bürgerin dieses Landes, dieses Recht hast. Ist das so korrekt?
Genau, auf jeden Fall. Und es ist auch wichtig, dass es viele Leute machen, wenn ihr irgendwas seht, stehen bleiben und genau signalisieren, dass ihr das Ganze beobachtet, weil dann, ne, dann ist es unbeobachtet, lässt sich mehr Scheiße bauen als beobachtet sozusagen von Seiten jetzt der Cops. Deswegen ist es voll wichtig. Und auch, ich meine, das hat sich ganz viel geändert in Zeiten der Handys und Kameras. Mhm. Wie viele Prozesse hätten nicht stattgefunden, wie viele, ne, George Floyd, der Mord an George Floyd alleine oder ganz viele Übergriffe sind nur dank irgendwelchen Aufnahmen, Amateuraufnahmen von irgendwelchen Leuten, die es gefilmt haben und davor, ansonsten vor Gericht hast du eh keine Chance, das kenne ich aus eigener Erfahrung, da sitzen dann 5 Cops und die alle sagen, ja, sagen halt ihre Version und du stehst alleine da und wem wird geglaubt?
Klar. Dem Typ mit der Jogginghose.
Ja, genau, im Zweifelsfall. Und ne, ich meine, ich hatte ganz viele Situationen, ich habe es persönlich erlebt, der Unterschied ist, ich hätte mich anders anziehen können. Ja. Eine Hautfarbe kannst du nicht ändern. So, ne? Ich wurde so oft am Bahnhof immer wieder kontrolliert, ich habe so oft meinen letzten Zug verpasst, wegen dieser Scheiße so. Und ich habe immer sofort gesehen, wie oft aus dem Auto rausgezogen wurde und so ein klar, wegen meinem Style so, wenn du halt bestimmtes Outfit hast. Aber das hätte ich theoretisch auch ablegen können.
Korrekt.
Und viele können halt dieses bei Racial Profiling kannst du nicht ablegen. Und das geht einfach nicht.
Für alle,
deswegen ist es, ja, muss da was getan werden. Und das ist, ja, zum Abschluss, deswegen kotzt mich halt an, dass eben in der Politik, das wird nie angesprochen. Und wenn, dann wird es halt von Horst, von Seehofer, dem Depp, ich sag's jetzt einfach, wird es halt einfach so geleugnet und unter den Tisch gekehrt.
Für alle, die Malelewe mal im Anzug sehen wollen, es gibt eine Situation, und zwar in dem Musikvideo Travailler. Ich glaube, das ist das einzige Mal,
dass er. Nee, und bei Zeit ist Geld auch. Das ist zweimal.
Für Musikvideos zieht er sich auch mal einen Anzug an. Und wenn die Schulklingel wieder klingelt, dann ist es Zeit für unsere Partner, die all das hier ermöglichen. Wir möchten euch die Marke Closed vorstellen. Closed wurde Ende der 70er gegründet und ist vor allem für hochwertige Jeans für Damen und Herren bekannt. Closed ist sowieso eher für Langzeitbeziehungen zu haben. Die Marke arbeitet mit den meisten Produktionspartnern seit Jahrzehnten zusammen, was in der Modebranche eine echte Seltenheit ist. Also quasi wie der Arschlochfilter bei uns hier bei Unaufgeklärt. Dabei setzt das Close-Team auf loyale Partnerschaften. Und es wird nur mit Leuten zusammengearbeitet, die sie mögen. Jede Jeans wird in Italien handgefertigt, über 80% aller Close-Produkte entstehen eh in Europa. Und dabei legt das Unternehmen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. 2018 entstand die eigene Eco-Denim-Line A Better Blue, die mit Biomaterialien sowie schonenden Wasch- und Färbemethoden bis zu 65% Chemikalien, 50% Wasser und 25% Strom im Vergleich zur herkömmlichen Jeans-Produktion spart. Zu jeder Episode gestaltet der Künstler Bobby Serrano ein Close-Kleidungsstück als Kunstwerk, das ihr erlosen könnt gegen Spende für ein Projekt der Wahl des Gast oder der Gästin. Viel Spaß.
Ja, ey, ich glaube, das erste Mal, als ich so wirklich so Polizeigewalt wahrgenommen habe oder in diese Richtung war Yuri Giallo. Das ist ja auch jetzt schon viele Jahre her, so, ne? Aber es ist bisher noch nicht aufgeklärt worden und das ist so das, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenken muss, wie krass das eigentlich ist, dass es ja eigentlich offensichtlich ist, dass der Mann in der Zelle gestorben ist und sich nicht irgendwie, ich weiß nicht, die Theorie mit einem Feuerzeug selber angezündet haben soll oder sonst irgendwas so, ne? Für mich ist irgendwie, wäre ich das Gefühl nicht los, dass das einfach so ein ganz großes, wie du schon sagst, strukturelles Problem ist und der eine den anderen deckt und du einfach, ja, ey, also wo kommen wir hin, dass Menschen, meinetwegen schwarze Menschen, Angst haben müssen, die Polizei zu rufen, obwohl sie das Opfer sind, so. Ey, ja. Das ist einfach abgrundtief pervers, Mann.
Und das ist das Krasse, du hast jetzt das Stichwort genannt, Yuri Giallo. Und das ist sozusagen das Krankeste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und aus dem Grund wollen es ganz viele Leute nicht glauben. Und weil dieser Glaube an den Staat irgendwie nicht zerbröckeln soll oder was auch immer. Und ich sag halt, ey Leute, öffnet die Augen. Ich meine, du hast es ja gesagt, es gibt so viele unzählige Beweise, der Mensch kann sich nicht selbst in der Zelle an Händen und Füßen gefesselt. Jeder Mensch, der schon mal verhaftet wurde, weiß, dir wird jeder Scheiß aus der Tasche, du hast nichts mehr in deiner Tasche. Du kannst kein Feuerzeug da reinschmuggeln. Und das wurde im Nachhinein auch dazugefügt, ganz am Anfang gab es das Feuerzeug nicht, da gibt es 1000 Beweise. Das war eine feuerfeste Matratze, es gab mehrere Brandgutachten, dass sogar bewiesen wurde, dass nur Brandbeschleuniger einen Körper so krass abbrennen kann, wie es der Körper von Yuri Giallo abgebrannt wurde. Und eben, wie gesagt, Händen und Füßen an der Matratze gefesselt, wie soll das funktionieren? Und das ist zum Beispiel was, wo halt gezeigt wird, die Justiz, und das ist das Perverse an der Sache, einmal können Bullen sowas einfach machen und die müssen nicht mit Konsequenzen rechnen. Voll. Weil die Justiz, die decken sich gegenseitig und im Zweifelsfall deckt die Justiz sie und im Zweifelsfall wird es dann an das, das Landesgericht und dies, das, die schieben es dann von sich, bis es irgendwann verjährt. Und das kann nicht sein, weil so kommen alle davon. Und ein anderes Beispiel, einfach um nochmal zu sehen, wie tief das Ganze sitzt. Ja. Es sind ja unzählige Munitionen zum Beispiel auch abhanden bekommen.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Also es gibt so viele Beweise. Wer die Zeit hat, lest euch bitte, macht euch schlau über den Fall Yuri Giallo, NSU-Komplex, wie da der Verfassungsschutz und die Bullen und so alle mitgearbeitet haben oder geschwiegen haben. Und das ist das, was ich meine, mit krass tief verwurzeltem Rassismus in der Gesellschaft. Und strukturell, und das ist halt was, wo man, wenn du das siehst, dann kannst du kein Vertrauen mehr in den Staat haben. Hast du kein Vertrauen mehr in die Bullen. Fertig, aus.
Glaubst du, das kann irgendwie sich irgendwann mal ändern? Oder was ist deine Idee, wie das zu stoppen ist? So? Oder hast du überhaupt...
Ja, wie gesagt, also ich denke, als allererster Schritt wäre wirklich eine Institution wichtig, die das Ganze quasi beobachtet. Beobachten darf auch, die Zugänge hat eben auch zu den Beweislagen und Akten und so weiter, dass die dann nicht immer geschreddert werden auf einmal, wenn es um so Fälle geht. Ne? Das ist ja auch das Lustigste. Auf einmal verschwinden dann irgendwelche Kameraaufnahmen. Auf einmal, die Akten sind im Schredder gelandet. So ein Blödsinn. Also wie lächerlich. Da haben wir in der Schule gelernt, besser zu lügen. Und mit so billigen Ausreden sind wir nicht davon gekommen, jetzt mal ehrlich.
Ja, voll.
Und sowas muss halt einfach durch Institution, also durch quasi zivilgesellschaftliche Organisationen und Institutionen muss das kontrolliert werden. Es gibt ja auch Gruppen, ne, Copwatch und so weiter, die sind halt leider noch sehr klein und werden halt auch nicht ernst genommen und nicht wahrgenommen, aber es muss einfach groß genug sein, dass ein Augenmerk darauf ist. Und wie gesagt, dieses Konzept oder die Forderung des Defund Police, dass eben nicht in die Militarisierung gesteckt wird, und sondern eher eben in die, ja, in die Sozialarbeit, sage ich mal.
Du hast jetzt Copwatch schon angesprochen. Gibt es noch andere Empfehlungen oder Handlungsanweisungen, wo du den Hörerinnen mit auf den Weg geben kannst? Ne? NSU-Komplex, Uri Challa hast du angesprochen, dass sich da einlesen sollen, wo, was sie unterstützen können oder ja, wie man noch da aktiv sein kann.
Also das sind jetzt, waren jetzt die, die mir spontan einfallen, die wirklich gute Arbeit machen. Copwatch gibt es ja auch in verschiedenen Städten sozusagen. Dann klar die Initiative Uri Giallo, die sehr viel macht zum Thema Uri Giallo, aber nicht nur, weil es gibt ja ganz viele weitere Fälle, die auch Leute, die eben umgebracht wurden von der Polizei und wo einfach ja niemand dahinter war, das aufzuklären. Das ist ja auch oft noch, kommt noch dazu. Und das ist vielleicht auch nochmal eine nächste Forderung, die wichtig ist, dass es eben auch eine Institution gibt, die also es darf nicht es darf nicht sein, dass wenn du nicht die finanziellen Mittel hast oder eben auch nicht die Connections, sage ich jetzt mal, ne, die Infrastruktur, dass dann auf einmal dein Fall niemanden interessiert und ein Scheißwert ist. Es muss für alle gleich sein. Das heißt, ganz viele Leute da, zum Beispiel Uri Giallo, die Mutter, die konnte sich überhaupt nicht drum kümmern, weil sie nicht hier war, also die Familienangehörige zum Beispiel. Und sowas, das muss quasi dann irgendwie, dann gab es halt einen Solidaritätskreis, ne, die Initiative und der Freund Muqtaba, der das gemacht hat, der dann auch irgendwie noch von den Bullen schikaniert wurde und sein Internetcafé dann irgendwie aufgeben musste in Jena. Und sowas darf halt nicht sein, sowas muss eigentlich gedeckt sein, dass gesagt wird, das darf nicht an deinen finanziellen Mitteln hängen, ob du jetzt irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie da auch die Polizei zu verklagen, zum Beispiel. Mhm. Wenn du am Leben bist.
Oder wie es über Hanau, was ich mitbekommen habe, der jetzt irgendjemand einen Film drüber macht, ohne die Angehörigen zu Wort kommen lässt, ne? Oder sie integriert. Gibt es eigentlich jemanden, der einen Film über Uri Giallo gemacht hat? Also ist es aufgearbeitet so?
Nee, es gibt mehrere Theaterstücke.
Aha, interessant.
Es gab ja einen, geil. Jetzt wisst ihr, wie krass meine Bildungslücke ist. Sonntagabend, Tatort. ich musste kurz wieder auf den. Es gab einen Tatort. Ich habe auch tatsächlich noch in die Tatort geguckt. Da gab es eine Folge drüber zum Beispiel.
Mit Jan-Josef Liefers. Sorry, musste sein. Ja.
Aber es gibt noch kein. Ja, aber nochmal kurz auf die Frage: Es gibt keinen Film über Uri Giallo.
Und im Tatort war es thematisiert, sorry, wenn ich da nachhake.
Ja, ist gut.
Ja.
Okay. Ah, okay, interessant.
Ich finde es so krass, dass das so lange Jahre geht und es immer wieder Proteste gibt, aber ich finde, in den Medien kaum noch irgendwie auftaucht.
Ja.
Ist so, und ne? Bin ich einfach nur, habe ich die falschen Medien?
Nee, tatsächlich. Also kaum noch, beziehungsweise halt noch nie so wirklich. Ne?
Ja,
also,
ja, voll.
So, ich sag mal, in den breiten Medien. Und das ist schon, dann wird es mittlerweile seit ein paar Jahren mal in einem Satz erwähnt. Oder kurz mal gibt es eine kleine Berichterstattung, aber so richtig intensiv nicht, wenn du dir vorstellst, wie grau, also ne, wenn sowas, und das ist halt auch immer interessant, wenn sowas woanders passiert, in einem anderen Land, dann ist ja immer sehr Deutschland sehr, sehr groß mit oh hier und da, ne?
Aber, Amnesty ja, und
aber hier auf einmal, genau. Aber wenn hier dann sowas passiert, dann dann wird auf einmal überhaupt nicht drüber geredet und vor allem nicht verlangt von der Bevölkerung.
Ja, ich meine, guck.
Das ist das, was mich so krass wundert, dass weder bei Uri Giallo noch bei NSU, bei Hanau, es gibt bestimmte linke Gruppen und Migrantifa und alles, die zum Glück, die ja auf die Straße gehen, aber die breite Masse, die juckt es einfach nicht. Voll. Und das ist eigentlich krass, wenn du dir dann, damit sagen die Leute, finde ich, ey, ganz ehrlich, der Rassismus stört mich überhaupt nicht, ist geil. Ja. Selbst wenn sie es nicht so von sich geben würden. Aber weil wenn du sowas nicht aufklären willst und da nicht schockiert bist, sage ich mal, was ist dann los mit den Leuten?
Ja, und dann hast du halt im Gegensatz das George Floyd-Thema, was ja schon dann, keine Ahnung, wie lange durch die Medien gegeistert ist. Natürlich auch, weil es hier so Riesendemos gab, so, ne? Aber die Demos gibt's halt auch für Uri Giallo, so. Aber es war halt ein gutes Thema, weil es weltweit war und dann, ne, dann gab es auch noch krasse Bilder dazu und nicht nur in Anführungsstrichen eine abgebrannte Matratze so. Mhm. Keine Ahnung, super frustrierend, Alter.
Ja, total. Das ist wirklich frustrierend.
Also das stelle ich mir schon auch krass, weil gerade wenn man jetzt den amerikanischen Kontext anspricht, ne, und sich vorstellt, also diesen, das kann man sich natürlich jetzt auch in Deutschland, da muss ich immer auf die USA gucken, das stimmt schon, ne? Den Sturm auf den Bundestag oder den Sturm auf den Kapitol. Ich meine, wären die schwarz gewesen, die wären alle über den Haufen geschossen worden.
Natürlich, komplett. Natürlich.
So, da wäre kein einziger da rein. Und diese Szenen, so wie da wirklich aufgemacht wurde von den Polizisten, das war in dem Fall ein Polizist, deswegen gender ich es nicht, weil sonst muss ich ja zahlen, Spendenaktion hier. Bobby verliert eher Geld mit diesem Podcast, trotz unseren wunderbaren Partnern. Das finde ich schon, das muss schon extremst niederschmetternd sein für jeden, der sich da engagiert.
Auf jeden Fall. Voll. Klar, weil das zeigt einfach nochmal, und du hast es ja gerade gesagt, letzten Endes, für mich ist immer so, ne, die USA ist alles nochmal in krasser, sag ich mal, ne? Weil da gibt's viel mehr Waffen, da gibt's mehr Gewalt aus einer anderen Ebene vielleicht, aber du hast ja gesagt, das Gleiche ist hier auch passiert. Die haben auch den Reichstag stürmen wollen sozusagen. Ne, das war, und genau da waren auch voll wenig Cops da, die haben kaum was gemacht. Gleiches Ding wie beim Kapitol.
Das ist so krass.
Pablo, wir kommen, also du bist der einzige Musiker, den ich fragen kann, deswegen muss ich ihn zweimal fragen. Es gibt einen wunderbaren Song von dir, der heißt Police. Ich bitte dich, deine Bühne, drop it.
Yes.
Jetzt muss ich erstmal den Text kurz überlegen.
Nee, ich wollte noch ein Abschlusswort, aber es kommt
nicht. Nee, Abschlusswort später, kommt nachher. Dann Wort zum Sonntag, nach dem Tatort.
Zum Sonntag. Okay. Die Polizei im Anmarsch, den Schlagstock im Anschlag. Erwarte keine Gnade im Fadenkreuz der Staatsmacht. Deine Ansicht reicht als Anlass, deine Hautfarbe als Straftat. Nazis Teil der Staatsgewalt, in Deutschland leider Standard. Rassismus hat System, Fahndung per Raster, gebrandmarkt. Auf der Anklagebank hilft dir kein Anwalt. Beamte decken Beamte, sogar wenn jemand abkratzt. Der Staat tritt die Gerechtigkeit mit Füßen wie einen Sandsack. Boom! So.
So, jetzt und jetzt, wie machen wir jetzt die Überleitung zum Wort zum Sonntag?
Ich fände es ganz geil, wenn das jetzt das Ende gewesen wäre und du vorher den.
Stimmt.
Aber wir haben ja auch einen Cutter, wir cutten aber nicht.
Warte, ich hab da ja noch was anderes vorbereitet. Und
ach
zwar
so.
Gibt es einen Song von dir, der gar keine aktivistischen, weil ich will schon noch ein bisschen positiv raus, ne? Ich meine, das muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man sich mit so Themenvideo auseinandersetzt, dann hat man auch viel Themen, die einfach sehr negativ sind, ne? Das hatten wir schon oft, die Diskussion, ich engagiere mich für Wasser, ich engagiere mich für Toiletten, du engagierst dich gegen Polizeigewalt, gegen Repression, gegen Frontex etc.
Also gegen Nazis.
Gegen Nazis, genau. Das heißt natürlich da auch ein bisschen eine andere Energie, die immer im Raum ist und so weiter. Deswegen würde ich auch gern für die Hörerinnen versuchen, da so positiv wie möglich rauszugehen. Gibt es einen Song, der gar nichts Aktivistisches oder Soziopolitisches enthält bei euch? Also bei dir, Iris, Malelebe?
Bei mir, also bei Iris auch, ne? Da gab es ja auch viele. Ein paar. Schon auf jeden Fall. Und bei mir als Solokünstler, ich auf dem Album habe ich auch ein paar Songs auf jeden Fall, die einfach natürlich auch drum gehen, irgendwie ne Musik zu lieben, die Musik zu genießen oder das auch das Leben zu genießen letzten Endes, auch zu sagen, das Leben ist schön. La Vie est Belle habe ich zum Beispiel einen Song. Und ich wollte eigentlich auch meinen Abschluss, wollte ich auch mehr in die Richtung gehen, dass natürlich so sehr ich jetzt auch teilweise, habt ihr auch gehört, richtig wütend wurde, wenn ich mich wenn ich mich da so reindenke, auch dann regt mich das halt krass auf. Aber trotzdem, du kennst mich, alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein sehr positiver Mensch. Und die Positivität wird auch nie, trotz dieser ganzen Scheiße, die ich sehe, erlebe und mitbekomme, wird die auch nie verloren gehen. Das ist auch ganz, ganz wichtig und das will ich auch allen mitgeben, auch wenn es manchmal natürlich nicht leicht ist. Und dementsprechend auch nochmal wollte ich sagen, was immerhin gut ist zu beobachten gerade, ist, dass sich ganz, ganz viele neue Bewegungen auch entstehen. Und ganz viele Leute zusammentun. gerade im letzten Jahr, auch Black Lives Matter, wie gesagt, Migrantifa als Beispiele von neuen Organisationen, Bewegungen, die entstanden sind, oder die Jahre davor, Fridays for Future, Ende Gelände. Da gab's, also da tut sich total viel. Und das finde ich schön zu sehen, auf jeden Fall. Das heißt, die Hoffnung ist natürlich noch lange nicht verloren. Es gibt ganz viele, ne, die Seenotrettungsorganisationen und so, die Seebrücken, auch teilweise Städte und Kommunen, die sagen, okay, wir haben auch Platz, wir nehmen Menschen auf, wir wollen nicht die Politik der EU oder der Bundesrepublik irgendwie mitmachen und so weiter. Einfach nur, ne, um zu sagen, es gibt zum Glück auch, die Gegenbewegung ist auch da und stark und hat immer geile Ideen auch. Und das ist eigentlich schön zu sehen.
Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort, wäre ich nicht so ein Assi, wie ich bin. Deswegen hau doch mal bitte noch deinen letzten dritten Song raus, weil du bist der einzige Musiker, bei dem ich das machen kann. Jukebox, La Vie est Belle.
Alright. La vie est belle, il faut en profiter, car tu ne sais jamais quand elle va se terminer. La vie est belle, il faut la savourer, il faut en profiter, profiter, profiter. La vie est belle, il faut en profiter, car tu ne sais jamais quand elle va se terminer. La vie est belle, oh oh, il faut en profiter, profiter, profiter.
So. Und ich wäre nicht dieser Assi, wäre ich nicht dieser Assi, dann wäre auch Viva Con Agua nicht Viva Con Agua geworden. Der allererste Song,
wo du reinsingst, Alter.
Ja, das war richtig schlecht.
Das war richtig voll rausgefragt. Nee, das war, ja, ey, wir machen ab jetzt, du bist engagiert, sag ich mal. Du bist jetzt immer Backup, Alter. Doch, Zweitstimme, Backgroundsänger. Und Tänzer, du kannst auch, du bist Backgroundsänger und Tänzer.
Offbeat Michael, Alter.
Du weißt, wenn ich eine Sache für dich mache, dann mache ich Tourmanagement oder Ansager. Das kann ich, aber...
Ah, das kannst du echt geil.
Aber es gibt wirklich in den allerersten Viva Con Agua Song, und da hast du eine wunderschöne Zeile, bitte schenk mir die zum Abschluss, und in dem Sinne vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Für das
Dankeschön.
Konzert und vor allem für dein Engagement, dieses Menschsein und dieses wirklich auch in der ersten Reihe und so ehrlich und offen und liebevoll rein. Ich liebe dich.
Yes.
Danke.
Danke. Danke für die Einladung. Okay, zum Abschluss. Viva Con Agua est un projet qui veut s'engager pour les gens qui n'ont pas à boire et qui n'ont pas à manger, créé par des gens qui se sentent à part si qui peuvent changer cette inégalité. Chacun de nous peut changer. On s'est recoupé pour stopper l'injustice là-bas. La plupart des gens n'ont pas accès à l'eau potable. Il y en a qui en profitent et qui veulent en faire du genre. Hein. Fire! Privatisation, fire! Coca-Cola, viva, viva Con Agua. Ensemble on est fort, on s'engage pour l'eau potable. Viva, viva Con Agua. Viva Con Agua für ein Leben mit Wasser. Das war's.
Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung und für die Fragen.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr Teil von Unaufgeklärt wart und hoffentlich auch bald wieder seid. Und wenn ihr es feiert, dann bitte gebt uns Feedback, gebt uns Kritik, Anregungen, schlagt Gäste, Gästinnen vor, die ihr spannend findet, schlagt SDGs vor, die wir nochmal oder neu beleuchten sollen. Abonniert den Kanal, uns wurde gesagt, das hilft im Podcast-Game. Shared es auf Social Media und seid wieder Teil bei unserer Lernerfahrung. Wir freuen uns, gemeinsam uns weiterzuentwickeln, denn nur wenn wir uns als Menschen weiterentwickeln, können wir die Welt positiv verändern. Euer Bobby und der andere.